Ja, liebe Geschwister, auch ich darf Sie noch mal ganz herzlich grüßen und uns allen eine gesegnete Gemeinschaft wünschen mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort. Ich hatte es, glaube ich, schon das letzte Mal, als ich hier war, angekündigt, dass wir uns eventuell mit dem Danielbuch ein wenig befassen, weil ich der Ansicht bin, dass das ganz gut passt in unsere heutige Zeit hinein. Ja, das Danielbuch ist ja eines der am meist zitierten Bücher im Neuen Testament. Wir haben rund 100 Verse aus diesem Buch Daniel, die im Neuen Testament erwähnt werden, und selbst Jesus Christus empfiehlt in seiner Endzeitrede im Matthäusevangelium Kapitel 24 das Buch Daniel, ich sag's mal so in Anführungsstrichen, zu lesen. Und das wollen wir tun, wenn das schon unser Herr Jesus Christus so sagt. Und dabei werden wir eintauchen, ja, in eine faszinierende, ferne Welt, bis hinein nach Babylonien, in das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Wir werden Weltenherrschern über die Schultern schauen. Wir werden, ja, Leute, junge Leute vor allen Dingen erleben, die, obwohl sie in einem totalitären Staat lebten, sich trotzdem haben nicht verbiegen lassen. Wir werden sehen, wie sich Vorhersagen Gottes mitten in der Weltgeschichte präzise erfüllen. Wir werden noch weitere aufstehende Prophetien kennenlernen, die gerade auch für unsere Zukunft noch Bedeutung bekommen. Ja, und wir werden auch Strukturen, Gesetzmäßigkeiten kennenlernen, die eins zu eins aus der heutigen Zeit abgeschrieben sein könnten. Auch das Danielbuch ist uns, wie der Apostel Paulus im Römerbrief sagt, im Kapitel 15, Vers 4, uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und Trost der Schriften Hoffnung haben. Und liebe Geschwister, lassen wir uns davon bitte nicht abbringen, denn dieses Danielbuch, dieses Buch ist bis zum heutigen Tage ein Buch, das besonders hart von der Bibelkritik bekämpft wird. Nur ein Kritikpunkt, man sagt also, dass es keine echten Prophetien von Ereignissen geben kann, die sich Jahrzehnte oder Jahrhunderte später ereignen werden. Aber wir wollen jetzt zunächst mal auf den Text hören. Wir brauchen da auch noch mal etwas Geduld. Wir haben ja vorhin schon fast 25 Verse aus dem Psalm 119 gehört. Und jetzt geht es noch mal um 21 Verse. Also wir müssen da noch mal ein bisschen Geduld haben. Also Daniel, das erste Kapitel. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar vor Jerusalem und bedrängte die Stadt. Und der Herr gab König Joachim in die Gewalt Nebukadnezars und ließ auch einen Teil der Tempelgeräte in seine Hand fallen. Nebukadnezar brachte sie in das Land Shinear und ließ sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes aufbewahren. Seinem obersten Hofbeamten Aspenas befahl er, einige junge Israeliten aus dem Königshaus und in vornehmen Familien auszusuchen. Die jungen Männer müssen gesund sein und gut aussehen, sagte er. Sie müssen gut unterrichtet, klug und begabt sein, denn sie sollen in den Dienst am Königshof treten. Und dann sollen sie in der Sprache und Literatur der Chaldäer unterwiesen werden. 3 Jahre lang sollten die jungen Leute ausgebildet werden und dann in den Dienst des Königs treten. Er ordnete an, dass sie von der königlichen Tafel mit Speise und Wein versorgt würden. Zu den jungen ausgesuchten Juden gehörten auch Daniel, Hanania, Mishael und Azaria. Aspenas gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Schadrach, Mishael Meshach und Azaria Abednego. Aber Daniel war fest entschlossen, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Deshalb bat er Aspenas, dass er nicht gezwungen würde, sich vor Gott unrein zu machen. Und Gott gab es, dass der oberste Hofbeamte Verständnis für ihn zeigte. Allerdings sagte er zu Daniel, ich habe Bedenken wegen meinem Herrn, dem König, denn er hat selbst bestimmt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Leute, lässt er mir den Kopf abschlagen. Dann wandte sich an Daniel an den Aufseher, den Aspenas über ihn, Hanania, Michael und Asaja eingesetzt hatte. Versuche es doch einmal 10 Tage lang mit uns, gib uns nur Gemüse und Wasser und vergleiche dann unser Aussehen mit dem der anderen jungen Leute, die von der königlichen Tafel versorgt werden. Triff deine Entscheidung nach dem, was du dabei feststellst. Der Aufseher war einverstanden und machte den 10-tägigen Versuch mit ihnen. Nach Ablauf der Frist sahen die jungen Männer sogar gesünder und kräftiger aus als die anderen. Und von da an gab ihnen der Aufseher immer Gemüse. Sie mussten nichts von der Tafelkost des Königs essen. Und Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verstand für jede Schrift. Auf allen Wissensgebieten kannten sie sich aus. Und Daniel konnte darüber hinaus Visionen und alle Arten von Träumen verstehen. Am Ende der Ausbildungszeit befahl der König, die jungen Leute zu ihm zu bringen. Der oberste Hofbeamte stellte sie Nebukadnezar vor und der König redete mit ihnen. Dabei stellte sich heraus, dass Daniel, Hanania, Michael und Asaja alle anderen in den Schatten stellten. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen. Und immer, wenn der König auf ein sicheres Urteil angewiesen war und ihren Rat suchte, fand er sie seinen Magiern und Geisterbeschwörern 10-fach überlegen. Danach blieb Daniel bis zum ersten Regierungsjahr des Königs Kyros in königlichen Diensten. Wir wollen nochmal stiller werden. Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt von Herzen danken und dich bitten, dass du jetzt alle Störende von uns nimmst, dass du uns jetzt die rechte Wachsamkeit und Konzentration gibst, damit wir das auch verstehen, was du uns sagen willst. Aber das kann nur gelingen, wenn dein Geist wirklich uns dieses Wort aufschließt. Und darum möchten wir dich jetzt herzlich bitten. Und über allem geben wir dir die Ehre, loben und preisen deinen herrlichen und heiligen Namen. Amen. Fragen wir uns zunächst mal, in welche konkrete geschichtliche Situation dieser Text, dieses erste Kapitel hineinpasst. Und wir wissen, das Nordreich existiert schon lange nicht mehr, seit 720. Und wenn wir hier so diesen ersten Vers betrachten, dann befinden wir uns etwa so im Jahr 605 vor Christus. Das war das Jahr des Sieges des Kronprinzen Nebukadnezar. Er war zu dieser Zeit noch kein König, das war nämlich noch sein Vater mit diesem etwas merkwürdigen Namen, eigenartigen Namen Nabopolassar. Aber müssen wir nicht unbedingt behalten. Auf jeden Fall, 605 war das Jahr des Sieges von Nebukadnezar über Ägypten bei Karkemisch. Ist nun sicherlich manchen aus dem Geschichtsunterricht bekannt. Aber zuvor hatte Babylon schon Machtansprüche gestellt. 625 war es von Assyrien abgefallen. 614 hatte es Assur und 612 Ninive erobert. Eben durch den Vater von Nebukadnezar. Und jetzt steht Nebukadnezar selbst vor Jerusalem und übernimmt quasi die Herrschaft des noch verbleibenden Südreiches. Und dabei wird in einer ersten Deportation werden auch diese jungen Leute, Daniel und die 3 Freunde und ein Teil der Tempelgeräte mit nach Babylon gebracht. Und danach gab es noch weitere Deportationen. Interessant ist nur dabei, jedes Mal hat der Nebukadnezar immer einen Teil der Tempelgeräte mitgenommen. Nicht sofort alle auf einmal, um damit zu zeigen, ja, euer Gott ist im Grunde genommen machtlos. Ich kann in den Tempel eingehen, wie es mir beliebt. Ich kann die Tempelgeräte herausholen, wie es mir beliebt. Euer Gott ist gar nicht so machtvoll wie eben unsere Götter. So, wir gehen weiterhin davon aus, dass Daniel ungefähr 15 Jahre alt war plus, also ein Teenager. Und wenn wir den ersten Vers und den letzten Vers betrachten, ja, dann haben wir die Zeitspanne des Wirkens des Propheten Daniel hier vor Augen, also ungefähr 605 vor Christus bis 539. Das sind also ungefähr 66 Jahre, die uns da wiedergegeben werden. Wir wissen, dass er älter geworden ist, ich glaube über 80. Und er war ja auch ein Mann, der den Untergang des Babylonischen Reiches und auch noch die Anfänge des Medo-Persischen Reiches miterlebt hat. Aber zunächst, liebe Geschwister, ist es ja so, dass diese jungen Männer, diese jungen Leute zunächst mal dass das Leben dieser jungen Männer zunächst mal komplett umgekrempelt wird. Das kannst du natürlich negativ sehen als eine einzige Katastrophe. Nicht, dass diese jungen Leute da aus ihrem Leben, aus ihrer Kultur, aus ihrer Religion, aus ihrem Volk herausgerissen werden. Alle göttlichen Ordnungen wie Gottesdienst, inklusive Sabbat, jüdische Festtage, Familien in einem Nu wirklich weggebrochen. Man muss sagen, komplett herausgerissen aus ihren ganzen geistigen und geistlichen Lebensbezügen, herausgerissen aus diesem kleinen, überschaubaren Juda. Und hineingenommen in die dramatischen Umwälzungen der damaligen Zeit. Also es war schon wirklich etwas für diese jungen Leute. Keine Möglichkeit, über WhatsApp mal zu erfahren, wie es ihnen in Babylon geht. Keine Möglichkeit, mal eben ganz kurz eine Videokonferenz darüber zu schalten. Nichts, absolut nichts von alledem. Du kannst es auch positiv sehen. Du kannst es auch positiv sehen, dass du sagst, ja, dass das Leben der Provinz Jünglinge plötzlich vom Flair der Weltgeschichte umgeben wird, dass sie am Puls der Zeit sind, dass sie jetzt wirklich faszinierende Weltgeschichte erleben. Und liebe Geschwister, was war das damals für eine Zeit vor circa 2600 Jahren? Babylon war die Macht schlechthin, daneben gab es überhaupt nichts. Nicht Babylon war, wie wir heute sagen würden, die Topmoderne. Und was hat es zu der Zeit auch für Persönlichkeiten gelebt? Habt ihr mal nachgeforscht? Zarathustra, Konfuzius, Lao Tse, dann Thales, Pythagoras. Das sind alles so Namen, die so manchem ja sicherlich wieder bekannt vorkommen aus dem Geschichts- oder aus dem Mathematikunterricht. Also das war schon eine Zeit. Und stell dir mal vor, du lebst schon viele, viele, viele Jahre irgendwo auf dem Lande und ja, wo die Welt gerade so aufhört, so in ein paar hundert Seelendorf und plötzlich bekommst du die Chance, nach New York kommen zu dürfen. Dann bist du ja nicht nur zu bemitleiden, sondern du erlebst ja auch etwas Faszinierendes, bist wirklich plötzlich am Puls der Zeit, erlebst, was wirklich momentan so in der Welt läuft. Aber zurück zu diesen vier jungen Leuten, zurück zu Nebukadnezar. Und jetzt ist Nebukadnezar ja jemand, der wirklich ein Stratege ist mit Weitblick. Denn er stellt sich jetzt die Frage, wie kann ich die wertvollen Ressourcen von Juda langfristig am effektivsten für mein Reich nutzen und auch einsetzen? Das war seine Frage. Und da kommen jetzt eben hier Daniel und die drei Freunde ins Blickfeld, die Nachwuchselite aus Juda. So nach dem Motto, wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Und nach dieser Regel haben ja in der Vergangenheit so manche Despoten schon gehandelt. Und jetzt, nachdem die also da verschleppt worden sind, greift Nebukadnezar in einem weiteren Schritt ganz brutal in das Namensrecht ein. Ganz brutal greift er da ein. Er nimmt diese jungen Männer mit ihren typischen Namen, wir haben sie ja vorhin schon gehört, Daniel, übersetzt, Gott ist mein Richter. Hanania, Gott ist gnädig. Michael, wer ist wie Gott? Und Asaja, Gott ist mein Helfer. Also jeder Name, liebe Geschwister, jeder Name mit einem, ja, man möchte so sagen, mit einem gotttragenden Element. Und jetzt kommt Nebukadnezar, greift in dieses Namenrecht ein. Und wir wissen ja von der Bibel her, was Namen sind. Namen sind Programm, Namen sind Inhalt, Namen sind Person, Namen sind eben nicht Schall und Rauch. Und jetzt greift er da ganz brutal ein und gibt ihnen da diese Götter, diese Götzennamen. Nicht Beljatscha, heißt Bel schütze dein Leben. Bel schütze dein Leben. Shadrach, ich bin sehr in Ehrfurcht versetzt. Ja, wovor? Vor den babylonischen Göttern natürlich. Dann Meshach, wer gehört Aku, auch so ein babylonischer Gott. Und Abednego, Knecht des Nebo, ein weiterer babylonischer Gott. Nicht damit will er also ihre totale Identität zerstören. Aber damit eben noch nicht genug. Jetzt sollen sie ja auch noch 3 Jahre lang, sollen sie auch noch in die babylonische Kultur, inklusive Esskultur, ja eingewiesen werden und vor allen Dingen sollen sie davon überzeugt werden. Denn Nebukadnezar sagt sich, was nützen mir die klügsten Leute, wenn sie sich nicht ganz bewusst in das System integrieren lassen. Also eine totale Umerziehung oder wie der Engländer sagen würde, Re-Education. Und das kennen wir ja heute auch, nicht? China und die Uiguren, ist so eine ähnliche Situation. Auch eine totale Umerziehung. Da fragt man sich natürlich, liebe Geschwister, da fragt man sich natürlich mit Recht, welchen Einflüssen werden jetzt diese jungen Leute ausgesetzt? Wie werden sie das durchhalten? Werden sie oder ihr Glauben total untergehen? Nicht im babylonischen Fleischwolf, möchte man sagen, nicht der geistigen Systeme der damaligen Zeit. Nicht diese Fragen tauchen da wirklich auf. Und das ist ja jetzt schon gleich im ersten Kapitel wird das ja sichtbar, wenn man das wirklich durchliest, da macht uns Daniel schon klar, uns kann man nicht neu programmieren. Wir stehen unter einem ganz anderen Vorzeichen, wir stehen nicht unter dem Vorzeichen des lebendigen Gottes. Das heißt, ein Daniel bleibt ein Daniel, ein Hanania bleibt ein Hanania, ein Michael bleibt ein Michael und ein Asaria bleibt ein Asaria. Das wird also schon hier ganz deutlich im ersten Kapitel. Und was Nebukadnezar wirklich hier mit diesen jungen Männern macht, das ist jetzt im Bild gesprochen oder ist im übertragenen Sinne ja ein Bild dafür, wie in unserer heutigen Zeit, besonders die jungen Christen, wie sie also wirklich von dem geistigen System dieser Welt, also sprich vom Zeitgeist, wirklich indoktriniert werden. Das heißt, indem ihnen scheinbare Selbstverständlichkeiten, was also heutzutage so normal ist, worüber überhaupt nichts mehr zu diskutieren gibt, untergejubelt werden. Und wir kennen alle diese scheinbaren Selbstverständlichkeiten, relative Wahrheiten, Wahrheiten, dann Homosexualität, dann Sex vor der Ehe, dann diese verschiedenen Lebensgemeinschaften, dann diese unterschiedlichen Geschlechterrollen. Vor kurzem habe ich gelesen, dass eine Gesetzesvorlage, wohlgemerkt, es ist noch eine Gesetzesvorlage, dass man jetzt ab 14 Jahren sein Geschlecht selbst bestimmen kann. Das ist vorerst nur noch mal eine Gesetzesvorlage. Die Eltern haben keinen Einfluss darauf, können nicht da irgendwie eingreifen, gar nicht, das kann er selbst bestimmen. Ja, und so geht das dann weiter, nicht, wie gesagt, unzählige Geschlechterrollen und dann die Selbstbestimmung über den Anfang und das Ende des Lebens und was da alles sonst noch kommen wird. Das ist eine und dass auch diese jungen Christen, denke ich mal, auch in der Gefahr stehen oder auch gar nicht so richtig merken, welchen Einflüssen sie ausgesetzt sind, je nachdem, was sie in Büchern lesen, was sie in Filmen, was sie in Videos sehen, was sie an Musik hören. Liebe Geschwister, das ist ja nicht alles wertneutral. Da werden ja Botschaften vermittelt und das wiederum prägt Einstellungen. Und deswegen ist es so ungemein wichtig, und das erleben wir ja jetzt hier immer wieder in der Gebetsgemeinschaft, dass wir wirklich da für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, also für diese jungen Generationen beten, dass ihr Urteilsvermögen wirklich anhand der Bibel, anhand der Wahrheit des lebendigen Gottes geschult wird. Ganz, ganz wichtig. Aber jetzt gibt es einen Lichtblick, liebe Geschwister. Auch wenn die Welt Babylons, auch wenn die so faszinierend ist, aber zugleich eben auch sehr gefährlich ist, auch wenn die babylonische Macht unheimlich ist, nicht der also diese 4 jungen Leute ausgesetzt waren, auch wenn hier Nebukadnezar sich niemand in den Weg stellen kann, auch wenn ohne ihn nichts läuft, aber wir haben es sicherlich vorhin gehört, schon im Vers 2 kommt die vollkommen andere Dimension hinzu und zeigt uns, dass hinter der ganzen Weltgeschichte eine ganz andere Machtzentrale steht. Ein ganz anderer steht, ohne dass Nebukadnezar das weiß, geschweige denn akzeptieren würde, der letztendlich wirklich die Weltgeschichte bestimmt. Und das ist der lebendige Gott. Und es heißt ja immer wieder, und das beginnt schon in Vers 2, und der Herr gab. Und der Herr gab. Da steht jetzt nicht, Nebukadnezar besiegte König Joachim, sondern es heißt da, und der Herr gab den König Joachim in die Gewalt des Königs Nebukadnezar. Und dann geht es weiter, Vers 9. Und der Herr gab, dass dieser babylonische Hofbeamte da dem Daniel wohlgesinnt war. Und nochmal in Vers 17. Und Gott gab diesen jungen Leuten Einsicht, Verstand, Weisheit. Und dem Daniel gab er ja noch etwas Zusätzliches, Visionen und die Fähigkeit, Träume zu deuten. Das hatten die drei Freunde nicht. Aber er gab allen vier Einsicht, Verstand und Weisheit. Immer wieder dieses und Gott gab und Gott gab. Nicht daran sehen wir. Auf der einen Seite knallharte Realpolitik der Mächtigen, damals wie heute. Aber dass wir auf der anderen Seite immer wieder, liebe Geschwister, diesen geistlichen Durchblick haben auf das, was hinter den Kulissen wirklich abläuft. Dass nämlich da der lebendige Gott steht und sagt, ich lasse mir nie und nimmer das Heft aus der Hand nehmen. Und du, lieber Nebukadnezar, du bist ein Instrument in meiner Planung. Und mehr als ich dir erlaube, wirst du nie und nimmer hinbekommen. Und auch dich, Nebukadnezar, werde ich zur Rechenschaft ziehen. Das steht dahinter. Und das müssen wir wissen, liebe Geschwister. Das ist enorm wichtig für uns, dass wir das wissen, damit diese Macht der geistigen Systeme uns nicht gefangen hält. Ja? Dass die entscheidende Größe, die entscheidende Autorität und damit auch in deinem und in meinem Leben der lebendige Gott ist und bleibt. Und dem wir wirklich alle Ehre auch zu geben haben. Und alle Eckdaten unseres Lebens, die wir nicht in der Lage sind zu bestimmen, bestimmt ein für alle Male dieser lebendige Gott, vor dem noch alle kommenden Tage unseres Lebens schon gewesen sind. Ich bin immer fasziniert, wenn ich diesen Satz im Psalm lese. Alle noch kommenden Tage unseres Lebens schon gewesen sind. Und ich denke, das gibt doch unserem Leben einen ganz anderen Charakter, wenn uns das Tag für Tag bestimmt, liebe Geschwister. Dass unser Leben, dass unsere Zeit wirklich in den Händen Gottes steht. Lesen wir wirklich einmal betend diesen Psalm 139 und dann bekommen wir wieder einen ganz neuen Blick auf das, was Luther einmal die Freiheit eines Christenmenschen nannte. Und gerade, liebe Geschwister, gerade dieses erste Kapitel zeigt ja, macht ja ganz deutlich, nicht welcher Geist die Welt damals und auch die Welt heute reagiert. Und da ist ja aufgefallen, dass der Daniel da ein recht eigenartiges Wort verwendet. Denn er sagt ja da, Nebukadnezar brachte die Tempelgeräte wohin? Ins Land China. Warum diese altertümliche Bezeichnung? Und das hat er Daniel natürlich mit Absicht getan. Nicht, hat er natürlich mit Absicht getan, indem er uns nämlich damit auf 1. Mose 10 und 1. Mose 11 hinweisen will. Das ist nämlich gerade dieses Land China, in dem der gottlose Nimrod lebte und dort diesen Turm hat bauen lassen. Und dieses Land China, das ist genau das Land, in dem jetzt Daniel und die drei Freunde leben müssen. Und dieses Land China oder dieser Begriff China taucht ja noch einmal auf beim Propheten Sechaja in der 7. Vision im 5. Kapitel. Und da wird es wiederum gebraucht für dunkle dämonische Mächte in der Endzeit. Also mit diesem Signalwort China will Daniel also deutlich machen, dass für ihn diese Welt eben nicht neutral ist. Und dass für ihn also klar ist, ja, ich weiß, wohin ich gekommen bin. Das weiß ich wirklich. Ich bin nämlich in die Welt von Nimrod gekommen, in die Welt vom Turmbau zu Babel, in die Welt von Sachaja. Da bin ich jetzt hineingekommen. Und ich weiß, was da abläuft. Ich weiß, wie diese Welt tickt. Und so ist Daniel wirklich ein Mann, der ja, in der Tat informiert war, der den Durchblick hatte und der das, was er erleben musste, auch wirklich richtig einordnen konnte. Und das müssen wir wissen, liebe Geschwister, das müssen wir auch heute wissen, dass wir nicht so naiv sind und glauben, wir könnten mal so am Zeitgeist schnuppern, ohne geistlich dadurch gefährdet zu werden. Das müssen wir wissen. Nicht die Welt ist gekennzeichnet von diesem Geist. Und dieser Geist wird im Denken der Bibel immer negativ beurteilt. Er wird immer wieder negativ beurteilt. Und wir, das wissen wir alle, wir unterstehen immer einem Einfluss, einer Macht oder irgendeinem Geist. Ist nur die Frage, welchem Geist, welcher Macht, welchem Einfluss. Und liebe Geschwister, lassen wir uns bitte da nicht einwickeln von einer vermeintlichen weltanschaulichen Neutralität. Das gibt es nicht. Es gibt kein geistiges Vakuum. Entweder bestimmt der Geist Gottes dein Leben, und wenn das eben nicht der Fall ist, nicht, dann nehmen andere dämonische, dunkle Geister diesen Platz ein. Das ist ganz, ist Realität. Da kommen wir nicht herum, das müssen wir sehen. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt kommt wirklich die Präsenz Gottes, jetzt kommt sie wirklich so richtig zum Vorschein. Wir haben ja jetzt gehört von der Schinia-Welt, ausgehend von 1. Mose 10 und 11. Und nur ein Kapitel weiter, 1. Mose 12, da heißt es, und Gott spricht zu Abraham. Das ist der Beginn, wo der lebendige Gott seine Heilsgeschichte in die Weltgeschichte hineinschreibt. Und Gott schafft es, das ist faszinierend zu sehen, Gott schafft es, dieses Volk durch die Weltgeschichte wirklich hindurchzuführen, durch alle weltgeschichtlichen Dramen. Nicht, da kommen die großen Reiche und vergehen wieder. Nicht, da wird sein Volk wirklich durch alle Katastrophen geführt, bis hin zur schlimmsten Katastrophe im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert. Und dieses Volk ist immer noch da. Dieses Volk ist immer noch da, weil Gott seine Heilsgeschichte eben hier exemplarisch an seinem Volk entfaltend in die Weltgeschichte hineinzeichnet, hineinschreibt. Und innerhalb dieser heilsgeschichtlichen Linie entdecken wir, dass überhaupt das Schönste auf uns zugekommen ist, nämlich der Messias, Jesus Christus. Gott kommt in Jesus Christus in diese gekennzeichnete Welt hinein. Da heißt es ja, das Wort wurde Fleisch und es verband sich jetzt mit der Weltgeschichte, und seitdem ist, wie gesagt, ist die Präsenz Gottes aus dieser Welt nicht mehr herauszunehmen. Und liebe Geschwister, was ist das letztendlich für eine Hoffnung? Was ist das letztendlich für eine Hoffnung, dass wir um diese Präsenz Gottes in dieser Weltgeschichte wissen? Was ist das für eine Hoffnung, nicht nur für unser eigenes Leben, sondern eben auch, und da komme ich nochmal auf unsere Kinder und Enkelkinder zurück, auf die nachfolgenden Generationen. Und es kann doch durchaus sein, dass wir vielleicht Angst und Sorge haben und uns fragen, wie werden sich unsere Kinder, Enkelkinder wirklich behaupten in einer immer stärker säkularisierten, dämonisierten, dunkler werdenden Welt? Wie werden sie da wirklich durchkommen? Nicht in diesen ganzen geistigen Systemen und Mächten. Herr, wie kann das wirklich funktionieren? Herr, wie bekommen Sie die Haltung eines Daniels? Wie bekommen Sie wirklich die Haltung eines Daniels? Und der lebendige Gott würde uns antworten, schaut in das Danielbuch hinein. Schaut in das Danielbuch hinein, ich habe das beim Daniel geschafft. Ich habe das bei dem Daniel geschafft, dass er in einem für die damaligen Zeiten hochmodernen Staat über Jahrzehnte durchgehalten hat. Und ich lasse mir es von keinem nehmen, meine Gemeinde und damit auch meine Leute wirklich durchzubringen. Ich gebe, ich mache, ich lenke und ich tue. Das ist unser lebendiger Gott. Wie bekommen Sie, liebe Geschwister, wie bekommen auch unsere Kinder und Enkelkinder diese Haltung eines Daniels? Und deswegen wollen wir uns die Haltung eines Daniels mal etwas näher noch anschauen. Und zwar, sagen wir es mal so, sicherlich lernte Daniel in dieser, wie soll ich es mal so bezeichnen, in dieser Militär- und Diplomatenakademie Babyloniens, wie auch Mose 800 Jahre zuvor an der Elite-Schule des Pharaos auch Nützliches, was eben wichtig war für ihre spätere Lebensaufgaben, zweifelsohne. Aber irgendwann kam doch der Zeitpunkt, wo sie sich entscheiden mussten. Der lebendige Gott oder die Götter. Der lebendige Gott oder die Götter. Und wir fragen uns, wie funktionierte das wirklich bei dem Daniel, ohne dass er jetzt da als 15, 16 oder 17-Jähriger da in Depression verfiel. Ohne dass sich bei ihm da eine apokalyptische Untergangsstimmung breitmachte. Denn wir wissen ja auch, er war ja auch dieser Prophet, der in die Endzeit schauen durfte. Was waren die Erkenntnisse, die diesen jungen und später gereiften Mann haben wirklich durchhalten lassen? Und das Erste, was wir bei ihm entdecken, ist, dass er sich nicht mit der Welt, sondern mit der Gottesgeschichte identifiziert. Das ist das Erste, was wir bei ihm sehen. Und so kann er sagen, ja, ich weiß, dass ich in China lebe, in dieser Welt. Aber in dieser Welt ist auch der lebendige Gott präsent. Und über meinem Leben bestimmt nicht der Geist Chinas, sondern über meinem Leben bestimmt der Geist Gottes. Ich bin eben kein Spielball dieser geistigen Systeme. Das wusste er. Und daran sehen wir, Daniel nimmt den lebendigen Gott ernst. Er fürchtet ihn mehr als alles andere. Er möchte Gott gefallen. Für ihn ist wichtig, was Gott über ihn denkt. Für ihn ist Gott wirklich die letzte Instanz. Das sehen wir hier ganz deutlich bei Daniel. Und liebe Geschwister, merken wir, der Weg von uns, der Weg der Jesusleute, ist immer dieser schmale, scharfe Grat zwischen zwei Extremen. Auf der einen Seite Weltflucht, Menschen, die also in die Isolation gehen, die mit dieser Welt nichts zu tun haben wollen, für die diese Welt unangenehm schlecht ist, und Weltsucht auf der anderen Seite. Menschen, die wirklich diesem süßen Gift der Assimilation, dieser Angleichung auf den Leim gehen, nicht die sich dieser Welt anpassen, die nicht genug Distanz von dieser Welt haben, die in ihr Leben nicht genügend kritisch hinterfragen, und dann am Ende weiß man gar nicht mehr, sind die überhaupt noch dabei, gehören die überhaupt noch zu uns oder sind die schon längst draußen? Und Daniel, das sehen wir, geht ganz wagemutig diesen schmalen und scharfen Grat. Und das wird ja besonders sichtbar, wenn man herausgefordert wird. Ich möchte mal ganz vorsichtig sagen, weil es ja letztendlich nicht geschehen ist. Deswegen ganz vorsichtig, möchte ich das mal so andeuten. Wenn der Daniel nicht nach Babylon gekommen wäre, dann wäre wahrscheinlich sein Leben in dem kleinen, überschaubaren Juda friedlich und ganz normal weitergelaufen. Die Gottesdienste inklusive Sabbat, die jüdischen Festtage, der Glaube an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jetzt mal ganz vorsichtig gefragt, wo wären da wirklich die ganz schweren, gravierenden Probleme gewesen? In dem Moment, wo er aber nach Babylon kommt und Schweres erleben muss, wird sein Glaube an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs existenziell herausgefordert. In dem Moment. Und dass er sich wirklich fragt, Herr, wie kommst du mit Babylon und dem König Nebukadnezar klar? Wie kommst du mit meinem Leben klar? Wie kommst du mit meinem Tagesablauf, den man mir aufgezwungen hat, klar? Also sein Glaube wird in dem Moment wirklich ganz existenziell wirklich herausgefordert. Aber, und das sehen wir, er darf erfahren, dass es eben nichts gibt, dass der Herr eben nicht steuern kann, dass er sich wirklich auf ihn verlassen kann, selbst wenn es um Speisegebote geht, selbst wenn es um Speisepläne geht. Er kann sich auf diesen lebendigen Gott verlassen. Das ist das Erste, dass er sich identifiziert mit der Gottesgeschichte und eben nicht mit der Weltgeschichte. Das Nächste, was wir an Daniel entdecken, ist eine außergewöhnliche Profilierung. Und liebe Geschwister, das kennen wir ja alle. Wenn es Oktober wird, dann wird es allmählich Zeit, dass wir die etwas weicheren Sommerreifen auswechseln und Reifen mit einem anderen Profil aufziehen müssen. Und so auch bei Daniel. Er sagt sich, ich weiß jetzt, wo ich bin. Ich bin jetzt in China, in dieser Welt. Es wird schwierig. Und da brauche ich ein ganz anderes Profil als in Juda. Und woran wird das jetzt nun erkennbar? Das allererste Tun sehen wir bei Daniel erst in Vers 8. Aber dem geht ein ganz wichtiges Wörtchen voraus, nämlich das Wort aber. Aber heißt es da. Da ist also noch nichts gemacht, liebe Geschwister. Da ist noch nichts gemacht. Aber er hat sich quasi schon in eine ganz bestimmte Position begeben. Wir sehen, er flüchtet weder in die Isolation, noch weicht er in die Assimilation aus, sondern er geht wirklich wagemutig jetzt wirklich diesen schmalen, scharfen Grat zwischen diesen beiden Extremen. Und mit diesem Wörtchen aber bringt er nämlich zum Ausdruck, oder möchte er zum Ausdruck bringen, dass er in dieser China-Welt erkennbar sein will als einer, der an den Gott Abraham, Isaak und Jakobs glaubt. Und das nächste, was für Daniel wichtig ist, und dieser Vers 8 geht ja jetzt noch weiter, da heißt es ja, aber Daniel nahm sich vor, in wo? In seinem Herzen. Das heißt, dieser Mann hatte Normen, dieser Mann hatte Leitlinien in seinem Herzen. Und deswegen konnte er auch auf entsprechende Situationen richtig reagieren. Und wir wissen ja alle, das Herz in der Bibel ist die Schaltzentrale unserer Persönlichkeit. Und wir haben ja, das finde ich auch noch ganz interessant, wir haben das ja auch so ein Stück weit, haben wir das ja auch noch in unserer Sprache. Nicht, wenn wir also so sagen, ich gönne dir das von Herzen. Ich gönne dir das von Herzen. Oder er nimmt sein Herz in beide Hände. Da haben wir das auch noch so ein bisschen. Wie gesagt, in der Bibel ist das Herz also wirklich die Schaltzentrale unserer Persönlichkeit. Und liebe Geschwister, was ist das wirklich für ein Segen? Was ist das wirklich für ein Segen, wenn Gott einem das schenkt, dass man nicht nur von Herzen gottgefällig lebt, wenn es, sag ich mal, um einen herum einigermaßen christlich zugeht, sondern dass man lernen darf, auch gottgefällig zu leben, unabhängig, ob ich mit meiner Person, mit meiner Position gerade in der Mehrheit oder in der Minderheit bin. Was ist das wirklich für eine Gnade, für ein Segen, wenn Gott einem das schenken darf? Und das sehen wir hier bei dem Daniel. Und so kann er sagen, euer Speiseplan gefällt mir nicht so. Euer Speiseplan gefällt mir nicht so. Warum nicht? Ist Daniel Vegetarier? Nein. Was ist das Problem mit dem Fleisch? Wahrscheinlich dasselbe Problem, was uns später im ersten Korintherbrief begegnet. Das Fleisch ist nicht neutral. Es kommt nicht vom Metzger. Es kommt nämlich aus dem Kultbereich. Den Göttern geopfert. Und deswegen kann er kein Fleisch essen. Und genauso ist es auch bei dem Wein. Daniel geht es um das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben dir. Und das hatte er in seinem Herzen, obwohl er wusste, wenn ich der Überzeugung meines Herzens folge, kann mich das einiges kosten. Das wusste er ganz genau. Und wir haben es ja vorhin auch in dem Text gehört. Diese Form der Ernährung von Nebukadnezar da vorgeschlagen, war ja ein verpflichtender Bestandteil der Ausbildung. Vers 5. Und dann muss man zu anderem noch wissen, Teilnahme an einem gemeinschaftlichen Essen in dieser Kultur hat doch immer eine religiöse Dimension. Und da machte Daniel nicht mit. Und da riskierte er den Nebukadnezar, den er sieht, zu provozieren, aber sich nicht bewusst an den lebendigen Gott, den er nicht sieht, sich zu versündigen. Das ist Daniel. Und liebe Geschwister, wenn man das so liest, dann stellt man sich doch mal die Frage, lohnt sich überhaupt so ein Streit um Speise und Getränk? Lohnt sich überhaupt so ein Streit um Speise und Getränk? Schauen wir mal in die Urchristenheit hinein. So ein bisschen Weihrauch, nicht? Hätte manchen Märtyrern in der Urchristenheit wirklich vor den Qualen und dem grausamen Tod erspart geblieben oder bewahrt geworden. Ein paar Opferstäbchen für die römischen Götter hätte auch manchen vor dem Gefängnis oder Galgen bewahrt. Der Widersacher Gottes stellte immer die Frage, lohnt es sich? Muss ich das so eng sehen? Aber du musst dir sofort die Gegenfrage stellen, verunehre ich durch mein Verhalten den lebendigen Gott? Das ist das Problem. Und Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern schafft eine Erneuerung eures Denkens. Und liebe Geschwister, das muss ich einüben, das muss ich trainieren, bis mich der Herr hier abruft. Und da müssen wir uns immer wieder auch mal die Frage stellen, kann man uns wirklich als Jesus-Leute identifizieren? Wird an uns wirklich dieses Aber, dieses Profil eines Daniels sichtbar? Können wirklich die Menschen unseres Umfeldes sagen, dass wir anders dastehen, als es normalerweise üblich ist? Oder mal anders gefragt, haben wir überhaupt noch Angst davor, zu sündigen? Ein Ausleger hat zu Daniel 1 einen Satz gesagt, der ist irgendwie treffend und den möchte ich gerne weitergeben. Ein Christ ist Dissident aus Prinzip. Der außerhalb der Gesellschaft stehende Ansichten hat. Ein Christ ist Dissident aus Prinzip, der außerhalb der Gesellschaft stehende Ansichten hat. Für uns Christen gilt nicht, wir müssen mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen, sondern für uns gilt, wir müssen mit beiden Beinen fest im Himmel stehen und was wir alles damit verbinden können. Letztlich geht es um die Wahrheit Gottes. Das ist das Zweite, was wir bei Daniel entdecken. Einmal, dass er sich mit der Gottesgeschichte identifiziert, dass er diese außergewöhnliche Profilierung hat. Und ein Letztes, dass Daniel, und damit natürlich auch, aber es geht jetzt vornehmlich um Daniel, aber wie gesagt auch die drei Freunde, dass Daniel ein Mann ist, dem Gott wirklich Weisheit, Einsicht, Verstand, geistliche Kompetenz gibt. Und wir haben es ja vorhin schon erwähnt, er hat ja darüber hinaus noch einige weitere Fähigkeiten bekommen, Visionen oder auch die Gabe, Träume zu deuten, was die anderen drei Freunde nicht hatten. Aber er ist ein Mann, der von Gott wirklich Weisheit, Einsicht, Verstand, geistliche Kompetenz bekommt. Das hilft, Die babylonischen Wissenschaftszweige, und das muss man auch wissen, die auch in gewisser Weise ja mit okkulten Theorien und Praktiken zu tun hatten, auch wirklich durchblicken zu können. Wissenschaft ist ja nicht nur immer objektives Wissen, sondern hat oft auch mit Weltanschauung zu tun. Das beste Beispiel ist immer wieder diese Evolutionslehre. Das ist ja durchaus keine vorurteilsfreie Wissenschaft, sondern das ist ein weltanschauliches System, das wissen wir. Und deswegen war dem Daniel wirklich sehr, sehr daran gelegen, dass er ganz, ganz eng mit dem lebendigen Gott verbunden war. Neutestamentlich würden wir sagen, dass wir Jesus Christus ganz eng nachfolgen. Das war ihm so wichtig. Und dazu gehören zwei elementare Dinge, liebe Geschwister, an denen hat sich bis heute nichts geändert und wird sich auch nichts ändern, bis der lebendige Gott uns holt. Und das ist Gebet und das ist das Wort Gottes. Das sind die beiden Hauptkanäle. Und das gibt dem Daniel und natürlich auch seinen Freunden, aber das gibt dem Daniel Urteilsvermögen, das gibt dem Daniel Durchblick, das hilft dem Daniel auch seinen Verstand richtig einzusetzen und vor allen Dingen, das hilft auch, dass sein Denken bewahrt wird, liebe Geschwister, dass sein Denken bewahrt wird. Und um diese Dinge, Urteilsvermögen, Durchblick, nicht seinen Verstand richtig einsetzen, in seinem Denken bewahrt werden, um diese Dinge tobt ein geistlicher Kampf. Und er geht nicht immer gut aus. Die Freunde werden in den Feuerofen geworfen und Daniel landet in Kapitel 6 in der Löwengrube. Es gibt ein Lied, da hat mich meine Frau so ein bisschen aufgeklärt. Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne. Wohlgemerkt, ich habe gedacht, das wäre das Lied, die güldene Sonne gibt Freude und Wonne, gibt es ja auch. Aber es sind zwei verschiedene Lieder, zwei verschiedene Melodien. Es geht aber jetzt hier um das Lied, die güldene Sonne bringt Leben und Wonne. Und da heißt es in einer Strophe, und das passt irgendwie hier zu dem Daniel. In meinem Studieren wird er, also Jesus, in meinem Studieren wird er mich wohl führen und bleiben bei mir. Wird schärfen die Sinnen zu meinem Beginnen und öffnen die Tür. Ja? In meinem Studieren wird er mich wohl führen und bleiben bei mir. Wird schärfen die Sinnen zu meinem Beginnen und öffnen die Tür. Und das darf Daniel erfahren. Das darf Daniel erfahren. Und liebe Geschwister, was unsere Gemeinde anbetrifft, da müssen wir ganz klipp und klar sagen, wenn wir als Gemeinde nicht in der Kompetenz von Gebet und Wort Gottes leben, dann werden wir in der Schinia-Welt in Anführungsstrichen untergehen. Dann werden wir vom Zeitgeist sehr, sehr leicht zu manipulieren sein. Das müssen wir uns wirklich vor Augen halten. Ja, somit haben wir heute also im ersten Kapitel so quasi, wie soll ich mal sagen, die Basis, die Grundlage des Lebens von Daniel kennengelernt für seine kommenden Aufgaben. Und wir haben gesehen, sein Anker ist nicht in Babel, sondern sein Anker ist in Jerusalem, ist im Tempel, ist beim lebendigen Gott. Daniel 6, er hatte weit geöffnete Fenster, wohin? In Richtung Jerusalem. In Richtung Jerusalem. Und Daniel wusste wirklich, auch in seinem Teenagerleben, wusste er wirklich, Gott führt Regie, auch Gott führt Regie in der Militär- und Diplomatenakademie bis hinunter in die Großküche von Nebukadnezar, inklusive Speiseplan. Nichts und niemand kann verhindern, dass es immer wieder heißt, und Gott gab, und Gott gab, und Gott gab. Dreimal, allein im ersten Kapitel. Und so denke ich, liebe Geschwister, dass Daniel wirklich für uns ein wichtiges Modell, ein wichtiges Vorbild wirklich ist für die endzeitliche Christenheit. Damit wir wirklich getrost, ermutigt, und gestärkt auf den uns entgegenkommenden Herrn zugehen können. Und das wünsche ich uns. Und deswegen halte ich es einfach mal für notwendig, dass wir uns ein wenig eben über dieses Daniel-Buch unterhalten. Weil wir nämlich vieles, vieles für uns lernen können an gerade Daniel und seinen drei Freunden. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, so möchten wir dir von Herzen danken für dieses Danielbuch und für die Grundlinien, die wir in diesem Mann wirklich entdecken können. Und wir danken dir auch für das, was du uns wieder in Erinnerung rufst oder uns neu zu sagen hast. Und wir möchten dich so von Herzen bitten, dass wir wieder ja mit ganz großer Klarheit sehen können, dass wir in einer Welt wie Schinia leben. Dass wir aber darin den Weg mit dir gehen wollen und dass dein Plan für uns schon fertig ist und vor allen Dingen, dass wir immer wieder neu das Aber der Profilierung setzen mit den Normen und Wertlinien, die du uns in unsere Herzen hineinlegst. Das Gebet und das Wort, dass beides für uns wirklich überlebenswichtig ist. Und so können wir in Schinia überleben, und dir da wirklich zu Ehren dienen. Und darüber loben und preisen wir deinen herrlichen Namen. Amen.